NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Ferienzeit in Niedersachsen und wir machen gleich Lust auf einen kulturellen Ausflug zu den Borsteler Sommerklängen im Alten Land. Ich habe mir dazu den Organisator Daniel Kaiser ins Studio eingeladen. Und dann machen wir Lust auf die Ausstellung im Sprengel-Museum Stand Up, feministische Avantgarde, der Sammlung Verbund Wien. Sie zeigt 150 Werke, vor allem Fotografien. Einen schönen Abend für Sie. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und es sind hier immer noch Sommerferien bei uns in Niedersachsen, das heißt Zeit für wunderbare Ausflüge und wie wäre es da vielleicht mit ein bisschen Kultur? Und da gibt es Kultur, Klang und Kirchengemäuer, das alles kommt nämlich diesen Sommer wieder im Alten Land zusammen. Vom 1. August bis zum 10. August finden wieder zum zweiten Mal schon die Borsteler Sommerklänge statt und das in der historischen Kirche St. Nikolai, da wird es dann 2 Wochen lang Musik geben, Kunst und ganz besondere Momente und das alles mitten im Herzen des Alten Landes. Und hinter diesem Festival steht Daniel Kaiser, ein Kollege von mir von NDR Kultur. Und der macht das mit ganz viel Leidenschaft und mit ganz viel Herz, Blut, Kultur aufs Land zu bringen. Jetzt musst du mir noch mal verraten, Daniel, ich freue mich sehr, dass du Zeit für mich gefunden hast.
Hallo,
hier im Kulturspiegel.
Natürlich.
Wie ist das Ganze denn mal entstanden?
Ich habe mal Theologie studiert und predige ab und an dort in Borstel, in der kleinen St. Nikolai-Kirche, eine wunderschöne Dorfkirche, in der auch mal der Orgelbauer Arp Schnitzger, der historische, legendäre Orgelbauer, vorbeigegangen ist und ein Register in der Orgel zurückgelassen hat. Also wirklich eine Kirche zwischen Apfelbäumen. Und dann bin ich irgendwann mal da hingekommen und habe gedacht, da muss doch mehr gehen als nur am Sonntagvormittag. So ein schöner Ort. Und dann bin ich mein Telefonbuch durchgegangen und habe so die Kultur- und Schriftsteller-Promis gefragt, habt ihr Lust, für einen guten Zweck nach Borstel zu kommen, zur Festivalwoche, Borsteler Sommerklänge. Und dann lesen wir und dann singen wir, machen wir Musik und plaudern für einen guten Zweck, nämlich für das Hospiz in Bremervörde. Und da haben ganz viele Ja gesagt und das war im ersten Jahr so ein Mega-Erfolg, da sind 20.000 Euro zusammengekommen, dass wir gesagt haben, Leute, das machen wir nochmal.
Was für eine schöne Sache. Was erwartet das Publikum denn dieses Mal?
Wieder ganz tolle, interessante Namen und interessante Begegnungen. Also wir starten fulminant mit Mary Rose. Stefan Gewildes tritt live auf. Dann kommt Dora Hels, die Unterhaltungsroman-Schriftstellerin. Und die trifft auf Hasnain Kasim. Der war ja mal Spiegeljournalist, Auslandskorrespondent. Und der war gerade auf Deutschlandreise unterwegs, um sozusagen den Seelenzustand Deutschlands aufzuschreiben und einzufangen. Und die beiden begegnen sich in der Kirche in St. Nikolai zu einem Gespräch am 2. August. Tobias Schlegel kommt, der mit seiner Mama gerade auf dem Jakobsweg war. Eberhard Michaeli macht eine Lesung. Das ist ein Busfahrer aus Hamburg, der erfolgreich Krimis schreibt. Diese Frau Helbing-Krimis. Ich liebe die, die sind total lustig. Ja. Und dann kommen noch Petra Oelker und Eva Lohmann, auch zwei Autorinnen aus Hamburg, zwei Schriftstellerinnen. Auch zwei Frauen aus zwei Generationen, die sich dort begegnen und über ihre Bücher sprechen. Es gibt ein Barockkonzert und dann kommt noch Volkan Beida, weißt du, das ist der von Orange Blue, She's Got That Light.
Ja.
Und der kommt auch zum Abschluss am 10. August.
Das sind ja echt alles Namen, also Mary Rose zum Beispiel oder Stefan Gewildes, den ich übrigens auch hier bei mir schon im NDR Kulturspiegel hatte,
super
der
Typ.
Bei mir im Interview ist, genau, ein wirklich super Typ, der ja gerade 50 Jahre feiert mit Natur und auch mit seinem neuen Album. Aber wie kommst du an diese ganzen Künstler und Künstlerinnen?
Naja, ich arbeite schon 20 Jahre beim Radio, da trifft man die und dann hat man dann mal die Telefonnummer tatsächlich im Telefonbuch und dann habe ich einfach gefragt, Mensch, habt ihr Lust, guter Zweck? Und wirklich alle, die Zeit hatten, haben Ja gesagt. Das ist ja nicht für Gewinn oder so, sondern es geht auch diesmal wieder ans Hospiz in Bremervörde und zur anderen Hälfte für so eine Kindergartenrutsche, also für die Kindertagesstätte im Ort in Borstel. Und das ist so einleuchtend und die Leute haben einfach Lust, auch diese Atmosphäre aufzusaugen in dieser kleinen Kirche. Wir haben so ein kleines Festivalgelände vor der Kirche aufgebaut. Da gibt es dann irgendwie so Cocktails und nicht alkoholische Getränke. Und dann die Sommerstimmung im Alten Land, da haben die einfach auch Lust.
Was ist so bislang der schönste Moment gewesen für dich jetzt in der Vorbereitung? Vielleicht auch der lustigste?
Es ist für mich immer wirklich ein Glücksgefühl, wenn die Zusage kommt. Ich habe Mary Rose gefragt, Mensch, Mary, hast du Zeit und Lust, mal über dein Leben zu sprechen? Und dann hat sie Ja gesagt. Und dieses Ja, diese SMS, ja, diese WhatsApp-Nachricht, das ist für mich ein richtig schöner Glücksmoment. Und als dann noch Stefan Gwildes Ja gesagt hat und das Line-Up dann immer prominenter und immer cooler wurde, da habe ich gesagt, also das ist dann schon ein kleiner Endorphinrausch, der sich dann entladen wird in der ersten Augustwoche in Borstel im Alten Land.
Man merkt schon, das ist wirklich Leidenschaft bei dir. Und was ich so richtig toll finde, ist natürlich, dass es auch noch für einen guten Zweck ist. Und ich glaube, das ist auch was, was die ganzen Künstler und Künstlerinnen reizt, oder? Dass man einfach was für einen guten Zweck macht.
Genau. Und es muss auch ein Zweck sein, der selbsterklärend ist. Und ich muss wirklich sagen, wir stellen auch immer die Projekte vor. Das Hospiz in Bremervörde an jedem Abend. Und da stehen uns immer die Tränen in den Augen, weil das so wichtig ist und weil das auch etwas ist, was jedem sofort einleuchtet, weil jeder möchte ein würdiges Ende haben. Und dieses Hospiz in Bremervörde kümmert sich darum und sorgt dafür. Und das ist so ein einleuchtender guter Zweck. Und das heißt, wir bringen Menschen mit Kultur zusammen, wir bringen Menschen für einen guten Zweck zusammen. Und es ist einfach ganz toll zu erleben, wie die Menschen dort auch im alten Land miteinander Freude und Spaß haben. Da begegnen sich also Dörfer, die sind, ich will nicht sagen, die sind miteinander zerstritten, aber wie das so ist, ne, im alten Land, da haben Leute aus dem Nachbardorf zum ersten Mal einen Fuß in diese Kirche gesetzt. Also es war revolutionär, weil man immer nur in seine eigene Kirche gegangen ist. Also wir bauen Brücken sogar im alten Land mit diesem Festival.
Auch aus Niedersachsen kommen ganz viele Besucher immer ins alte Land. Ja. Ich war auch ganz viel da früher mit meiner Oma und meinem Opa und wir haben da in den Ferien immer Ausflüge gemacht. Und es sind ja noch Ferien, das heißt, wer jetzt gerne dabei sein möchte, auch aus Niedersachsen, wie komme ich an Tickets?
Das findet man ganz einfach, indem man in eine Suchmaschine seines Vertrauens Borsteler Sommerklänge eingibt und dann kommt man sofort auf die Internetseite der Kirchengemeinde St. Nikolai in Borstel und da gibt es so ein Spendentool, mit dem man Tickets käuflich erwerben kann.
Was wünschst du dir für die Premiere?
Ich möchte einfach, es ist ja gleich mit Mary Rose und das ist eigentlich ein Selbstgänger, weil die so charmant und so toll ist. Die ist immer witzigerweise etwas aufgeregt vor diesen Auftritten, überraschenderweise, nach ihrer wirklich legendären Karriere. Und aber sobald sie dann auf der Bühne oder wir haben dann ein kleines rotes Sofa aufgebaut, auf dem Sofa sitzt, dann geht das ganz von alleine. Und diesen Spirit, dieses natürliche Miteinander in diesem kleinen, kuscheligen Raum, dass das von der ersten Minute funzt, das wünsche ich mir.
Und ganz zum Schluss würde ich gerne noch wissen, ich denke mal, wenn es einmal gut gelaufen ist, wird es auch zweimal gut laufen und alle Dinge sind natürlich, alle guten Dinge sind drei, wahrscheinlich wird es noch viel mehr sein. Was hast du für einen musikalischen Traum-Act? Was würdest du dir wünschen dann für 2026?
Ich könnte mir vorstellen, die sprechen da ja auch noch viel Plattdeutsch. Ich spreche ja nicht Plattdeutsch, aber ich liebe Plattdeutsch, gehe oft ins Ohnsorg. Ich mag das wirklich sehr gern. Und wenn da mal so jemand mal wie Ina Müller mal käme oder Jareti Baba, solche Leute, das könnte ich mir vorstellen, dass man da nochmal diese Facette des alten Landes in besonderer Weise zum Klingen bringt.
Also Jared hat mit Sicherheit zugehört und wenn ich ihn das nächste Mal hier auf den Fluren vom NDR treffe, dann werde ich ihn ansprechen und werde sagen, ruf doch mal den Daniel an. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich, Daniel Kaiser, dass du Zeit gefunden hast für uns und ein bisschen Lust gemacht hast auf eine ganz, ganz tolle Aktion. Am 1. August geht es los, bis zum 10. August die Borsteler Sommerklänge im alten Land in einer wunderbaren historischen Kirche St. Nikolai. Ich wünsche dir schönes Wetter, ich wünsche dir tolle Gäste, ich wünsche dir tolle Besucher und Besucherin. Ja, und ich freue mich schon, wenn wir uns dann nächstes Jahr wiederhören beim dritten Mal Borsteler Sommerklänge.
Ich freue mich auch. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Aufstehen, sich für die eigene Deutungshoheit einsetzen, das machten Künstlerinnen in den 1970er Jahren. Sie erschufen ihr eigenes Bild der Frau aus dem Blickwinkel der Frau. Davon handelt die neue Schau im Sprengelmuseum Stand-up feministische Avantgarde der Sammlung Verbund Wien. Sie zeigt 150 Werke, vor allem Fotografien. Agnes Bürich hat sie sich angeschaut.
Apron. Eine Frau steht in einer Küche und dekliniert das Alphabet mit Küchenutensilien durch. Mit A wie Apron, Englisch für Schürze, geht es los. Später werden die Bewegungen von Küchenwerkzeugen wie Kelle und Messer nachgeahmt und immer aggressiver. Semiotics of the Kitchen heißt das Video der US-Amerikanerin Martha Rosler von 1975, das die Reduzierung der Frau auf die Hausfrauenrolle anprangert. Gabriele Schor, Gründungsdirektorin der Sammlung Verbund Wien.
Es ist eine Gegenposition zu den Kochschulen, wo immer auch Männer die Köche sind. Aber im Alltag sind es dann doch die Frauen, die in der Küche sind, die einkaufen und die Kinder versorgen und den Ehemann versorgen. Und da mal auch eine Gegenposition, eine weibliche zu haben, die nicht verniedlicht, sondern durchaus auch eine gewisse Aggressivität oder Wut dann zeigt, ist eine sehr mutige Position.
Es sind die 1970er Jahre, Zeit der Studentenbewegung, des Kampfes gegen Rassismus und auch Frauen protestieren. Sie werden vor allem als Mutter, Haus- und Ehefrau abgebildet. Fotos von ihnen dienen gern den sexuellen Bedürfnissen des Mannes. Künstlerinnen wollen den Blick auf Frauen radikal verändern. Dem männlich geprägten Begriff der Avantgarde setzt Gabriele Schor hier den weiblichen Blick der feministischen Avantgarde entgegen.
In den 70er Jahren hat es eine große Bewegung von feministischen Künstlerinnen gegeben, die diese Werke geschaffen haben. Und da braucht es auch einen Begriff, damit die einen Platz haben in der Kunstgeschichte. Und Avantgarde steht ihnen zu, weil sie erstmals das Bild der Frau aus der Perspektive der Frau geschaffen haben, aus weiblicher Sicht, das jahrhundertelang davor von den Männern definiert wurde.
Dass Frauen mehr Identitäten leben wollen, als ihnen die konservative Nachkriegsgesellschaft zuweist, zeigt das erfrischende Rollenspiel der US-Amerikanerin Cindy Sherman. Eine Frau, mal als Heterosexuelle mit kurzem Rock und Perücke, dann als Lesbierin in Stiefeln und aufgekrempelten Jeans. Gabriele Stötzer, 1953 in Imleben in Thüringen geboren, thematisiert die Begrenzung mit zwei nackten Frauen hinter einer Glasscheibe in einer Fotoserie. Im Dokumentarfilm Verwegen, mutig, radikal, der ORF-Journalistin Susanne Riegler, der im Rahmenprogramm der Ausstellung läuft, erzählt sie von ihren politischen Performances in der DDR.
Die haben uns total unterschätzt. Uns Frauen, aber auch unsere Kunst und unseren Mut. Wir sind ja auch immer in die Öffentlichkeit gegangen mit Performances und haben auch viel Ordnungsstrafverfahren gekriegt, aber wir haben es einfach gemacht.
Es sind mutige und zuweilen skurrile Blicke von Künstlerinnen auf Frauen, die das Bild der Frau in den 1970er Jahren prägen. Das macht mitunter stutzig und führt einem zudem eindringlich vor Augen, welche Kämpfe Frauen schon ausgefochten haben.
Zu sehen bis zum 28. September in Hannover im Sprengelmuseum.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Die Wut der Wellen heißt ein neues NDR-Hörspiel des preisgekrönten Krimi-Autors Friedrich Arni, das ab heute in der ARD-Audiothek online steht. Ein Mystery-Krimi mit hochkarätiger Besetzung. Susanne Birkner stellt das Hörspiel vor. Und dann haben wir tolle Buchtipps für Sie. Uli Lust hat als erste Comic-Autorin überhaupt den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen. Graphic Novels gewinnen also zunehmend an Bedeutung. Wir stellen Ihnen drei vor. Und wir haben Bücher für Sie, die den Wissensdurst von Kindern stillen. Bei kleineren Kindern drehen sich ja täglich gefühlt 1000 Fragen, meist um ganz alltägliche Dinge. Bücher, die mit Herz und Hirn Antworten geben und alle Beteiligten überraschen. Einen schönen Abend. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die Wut der Wellen, so heißt ein neues NDR-Hörspiel des preisgekrönten Krimi-Autors Friedrich Arni, das ab heute in der ARD-Audiothek online steht. Ein Mystery-Krimi mit hochkarätiger Besetzung. Friederike Kempter und Pega Feridoni spielen zwei Kommissarinnen, die auf Jüst eigentlich nur ausspannen wollen. Und dann ertrinken zwei Kinder. Kann es sein, dass die Wellen ihr böses Spiel mit allen treiben, die sich einbilden, das Meer spielend zu beherrschen? Susanne Birkner hat reingehört.
Da sind zwei Kinder im Wasser. Hilfe! Hilfe!
Auf Jüst ertrinken auf mysteriöse Weise Kinder.
Ich kann die Kinder nicht mehr sehen. Die Wellen sind so hoch.
Die Hamburger Kommissarin Anne Graf macht gerade Urlaub auf der Nordseeinsel und als eine Zeugin ihr von merkwürdigen Gestalten im Wasser berichtet, beginnt sie zunächst privat zu ermitteln. Denn sie hat selbst ihre Schwester in den Wellen vor Jüst verloren, als sie ein Kind war.
Lisa. Isabel.
So schön ist das.
Also was ich an diesem Krimi wirklich besonders finde, dass es ja gar nicht so sehr ein Krimi ist, sondern fast so die Wucht einer griechischen Tragödie hat.
Sagt Friederike Kempter, die Anne Graf spielt.
Also gar nicht die faktische Frage nach, wer hat's gemacht, interessiert natürlich auch, dieses Geheimnis zu lösen, aber an dieser großen menschlichen Tragödie teilzunehmen, die so mysteriös bis zum Schluss bleibt.
Ja, absolut. Es ist ja auch so eine Urangst zu ertrinken und auch, dass das eigene Kind ertrinkt. Da gibt es so viele Themen vom Loslassen.
Ergänzt Pega Feridoni. Sie spielt Isra Hassan, ebenfalls Kommissarin aus Hannover. Sie wurde vom Dienst suspendiert, weil sie schlafwandelnd eine Frau erschossen hat. Auch sie sucht Ruhe auf der Insel, aber als sie Anne kennenlernt, lässt auch sie der Fall nicht los. Vor allem, weil sie an paranormale Phänomene glaubt.
Was bedeutet das? Die Nordsee spielt nicht mit.
Die spielt nicht mit, Isra, Isa. Weil das unverantwortlich ist. Von den Eltern und den ganzen Erwachsenen. Die räkeln sich in der Sonne, düdeln sich in der Bar einen an, mittags um 12. Und die kümmern sich einen Scheiß, was ihre Kleinen da treiben. Die denken, das ist ein Kinderspiel. Sand und Sonne, und es ist ja immer Ebbe.
Wie redest du denn da, Daniel? Da sind Kinder gestorben und du sagst, sie sind selbst schuld? Bist du irre?
Liebe Anne, da draußen herrscht eine Macht, der ist dein Polizeiausweis. Scheißegal.
Isra schwimmt raus, um mit den Wellen zu reden. Und die sind wütend.
Alter, wo bin ich? Wo kommt plötzlich dieser Nebel her?
Das kennt wahrscheinlich jeder oder die meisten, wenn man so am Meer steht, ins Meer schaut, man spürt ja schon die Kraft. Und unter dieser Oberfläche, unter die man ja gar nicht runtergucken kann, da lauert doch auch Gefahr. An dem Krimi, finde ich, auch passt das so gut. Der Ort, an dem das spielt und die Motive, die drin vorkommen, ist irgendwie alles sehr rund.
Sagt Friederike Kempter. Sie und Pega Feridoni sind das erste Mal beim NDR in Hamburg im Hörspielstudio. Bekannte Fernsehgesichter, beispielsweise aus dem Münster-Tatort oder Türkisch für Anfänger, aber Fans vom Medium Hörspiel.
Das ist natürlich für mich ein großer Kindheitstraum. Ich habe als Kind selber meine eigenen Hörspielkassetten aufgenommen und habe dann die verschiedenen Figuren gesprochen. Und das ist einfach, ich bin schon so ein Audiomensch. Was ich höre, das trifft mich irgendwie tiefer als das, was ich sehe.
Und ich finde auch tatsächlich, dass es was Demokratisches hat. Also oft ist es so Kollegen, die vielleicht große Stars auf der Leinwand sind und andere, die vielleicht eher kleine Rollen spielen, kommen auch hier im Hörspielstudio ganz anders zusammen. Da kann es sein, dass derjenige auf einmal viel größere Rollen hat. Und ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Kollegen, der sagen würde, er möchte nicht Hörspiel machen. Ne? Irgendwie lieben wir das alle.
Unter der erfahrenen, pointierten Regie von Leonard Koppelmann und mit der Musik von Zeitblom ist ein atmosphärisch dichtes, sehr spannendes Hörspiel über Naturgewalten und menschliche Abgründe entstanden. Ein Mystery-Krimi, nach dem man gleich einen Schwimmkurs buchen möchte.
Die Wut der Wellen von Friedrich Arni finden Sie ab heute in der ARD-Audiothek für 12 Monate zum kostenlosen Download und im Krimi-Feed auf der Spur. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen. Uli Lust hat als erste Comicautorin überhaupt den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen. Graphic Novels gewinnen immer mehr an Bedeutung. Matthias Heller stellt Ihnen 3 Bücher vor.
Manche Biografien laden einfach dazu ein, erzählt zu werden. Im Fall vom Dalai Lama, der am 6. Juli seinen 90. Geburtstag feiert, haben sich das auch die beiden tschechischen Autoren Tom Taylor und Matyáš Namaj gedacht und ihn kurzerhand angeschrieben. Herausgekommen ist die erste autorisierte Graphic Novel über seine Heiligkeit. Und die erzählt die Geschichte des als Lamo Dönrup geborenen Jungen, der unbedingt reisen und am Kopfende des Familientisches sitzen wollte. Das Buch setzt sich zusammen aus kunstvollen Zeichnungen, die filigrane Details beinhalten. Zum Beispiel der aufsehenerregende Weggang des Dalai Lama aus Tibet, als es von China eingenommen wurde. Fiktive Dialoge wechseln sich mit der Ich-Perspektive des Dalai Lamas ab, in der wir vom seelischen, rationalen und intellektuellen Zustand des Mannes erfahren, der nur mit Mitgefühl, Liebe und Verständnis gegen die rabiate Unterdrückung angeht. Bis heute. Besonders ist auch der Aufbau der Seiten. Eine traditionelle Panelstruktur mit Rahmen gibt es nicht. Stattdessen verschwimmen die Bilder ineinander. Manchmal stehen sie auch allein und manchmal sehen sie aus wie ein zerfließendes Mandala. Die Kolorierung ist der tibetischen Kultur angelehnt. Das Leben des Dalai Lama, so der Titel, ist ein Buch, das Dinge klar benennt und gleichzeitig Mitgefühl vermittelt. Der Dalai Lama selbst hat sicher seine Freude an dem Comic. Weniger detailreich in den Zeichnungen, dafür ebenso genau und mit einer Prise Humor erzählt der Franco-Kanadier Guy Delisle das Leben des englischen Fotografen Edward Muybridge. Wir schreiben das Jahr 1850. Die Silberplatten, auf denen man die Wirklichkeit fixieren kann, werden immer mehr zum Geheimtipp und Muybridge immer neugieriger. Er wird ein Meister der neuen Technik, noch lange vor den Lumière-Brüdern. Ihm ist es zu verdanken, dass wir den fotografischen Beweis bekommen haben, dass ein Pferd zu einem bestimmten Zeitpunkt beim Galopp nicht einen Huf auf dem Boden hat. Damals eine Sensation, heute löst diese Erkenntnis ein leichtes Nasekratzen aus. Autor Delisle präsentiert seine Hauptfigur als ein ruheloses, dünnes Kerlchen mit langem Bart, zotteligem Haar und einer Hose, die immer irgendwie zu rutschen scheint. 2 Jahre hat der Zeichner recherchiert und ist tief in die Zeit und in die Biografie des Fotografen eingetaucht. Das Ergebnis ist ein Buch über die Geschichte der Anfänge der Fotografie sowie über einen Mann, der widersprüchlich und voller Schaffenskraft war. Nicht ganz so weit gehen wir mit dem Sachcomic Gaming, eine Pixelzeitreise, zurück. Die Zeichnerin Emily Rouge und der Autor Jean Z bringen uns in die 60er Jahre, in der Computer und die Datenverarbeitung richtig Fahrt aufgenommen haben und extrem leistungsstark wurden. Beide Macher bedienen sich des alten Kniffs einer Zeitmaschine und springen in 12 Kapiteln, begleitet von einem kleinen fliegenden KI-Kästchen namens Roby, von den Anfängen mit dem Spiel Space War über Pong, Donkey Kong, Angry Birds bis, naja, den neuesten Entwicklungen auf dem Gaming-Sektor. Da tauchen wir nicht nur in die Zeit, sondern in die Spiele selbst mit ein und werden in akkuraten Panels ordentlich mit Namen von Entwicklern, Spielen und Rechnertypen versorgt. Das Buch ist ein passender Einstieg, wenn man in Gamer-Kreisen beim Party-Smalltalk mithalten möchte. Ganz nebenbei strahlt es wie eine 1000-Watt-Birne in einen dunklen Bereich der Popkultur, der einem bisher möglicherweise im Dunkeln geblieben ist. Game over.
Das waren unsere Graphic Novel Tipps. Alle Details zu diesen und weiteren Graphic Novels finden Sie unter ndr.de/kultur. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wieso, weshalb, warum? Der Wissensdurst von Kindern ist ja ein All-Time-Hit. Bei kleineren Kindern, da drehen sich dann täglich gefühlt 1000 Fragen, meist um ganz alltägliche Dinge. Und man glaubt ja als Erwachsener, man hat sie auch schon 1000-mal erklärt. Aber anscheinend ja wohl nicht richtig. Warum trägt die Frau da einen Hut? Warum schlägt mein Herz? Sind Roboter jetzt gut oder schlecht? Severin Näwe stellt 3 Bücher vor, die beim nächsten Fragenfeuerwerk vielleicht immerhin zu Verbündeten werden können, die mit Herz und Hirn Antworten geben und alle Beteiligten überraschen.
Schau genau hin. Das außergewöhnliche Handbuch der Beobachtologie von Giselle Clarkson für Kinder ab 8 Jahren.
Dies ist das perfekte Buch für den Sommer. Wenn es beim Reisen um das Entdecken anderer Regionen oder Länder geht, lädt Schau genau hin zum Entdecken der faszinierenden Welten, die zum Beispiel in den Ritzen des Gehweges oder unter dem nächsten Stein entdeckt werden wollen, von neugierigen angehenden Beobachtologinnen und Beobachtologen. Warum sollte man auf die Rückseite eines durchlöcherten Blattes schauen? Mit liebevollen und kindgerechten Zeichnungen werden die vielen unterschiedlichen Antennen von Insekten erklärt. Man erfährt, warum es sich lohnt, ein paar Minuten zu warten, wenn einem ein Klecks Marmelade auf den Fußweg getropft ist. Es gibt viele Tipps, wie kleine Beobachtologen ihre kleinen, großen Entdeckungen sammeln und auch dokumentieren können. Ganz praktisch, lustig erzählt und gezeichnet und mit vielen Ideen zum sofort Ausprobieren. Hier werden die Grundlagen des Forschens erklärt. Wenn man das Buch zusammen mit einer Lupe verschenkt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich die LeserInnen zeitnah über Langeweile beschweren.
Brücken von Magda Gagulakova und Jakob Bachorik. Für Kinder ab 9 Jahren.
Kinder interessieren sich in manchen Phasen ja ganz besonders für eine einzige Sache, wollen alles darüber wissen. Dieses Buch ist genau das Richtige, wenn es um das Thema Brücken geht. Es gibt lange Brücken, gedeckte Brücken, bewegliche, merkwürdige, gefährliche und ganz berühmte. Wie wurden früher Brücken gebaut und wie heutzutage? Welche Brücken haben eine ganz besondere Bedeutung in Religionen oder Sagen? Welche Brücken haben in der Geschichte der Menschheit eine ganz große Rolle gespielt? All diese spannenden Fakten werden in unterschiedlichen Typografien und ganz wundervollen, teils großen, teils kleinen, fein gezeichneten, bunten Bildern erzählt. Der Gewebeeinband ist allein schon ein kleines Kunstwerk. Ein wunderschönes Buch, das zum Beispiel auf der Fahrt in die Ferien die ganze Familie zu Brückenexperten macht.
Aufbruch ins Weltall. Eine kurze Geschichte der Raumfahrt. Von Arnaud de Lalande und Eric Lombert. Für Kinder und Erwachsene.
Vom Urknall über die Erkenntnisse der ersten Astronomen im alten Babylon, über Einstein, die Mondlandung und bis zu jüngsten Weltraummissionen nimmt Arnaud de Lalande einen mit auf diese Reise. Die extrem feinen schwarz-weißen Tintenzeichnungen von Eric Lombert sind faszinierend detailreich. Und da das Buch in Zusammenarbeit mit der ESA, also der Europäischen Weltraumorganisation, entstanden ist, wissenschaftlich fundiert. Auch wenn dies keine Graphic Novel explizit für Kinder ist, wird ein Großteil der Geschichten in sehr unterhaltsamen Dialogen erzählt. Die Textabschnitte sind in gut verdauliche Häppchen unterteilt, sodass auch Kinder, die sich für die Raumfahrt interessieren, hier viel Spaß haben werden. Man lernt, wie sich AstronautInnen in Unterwasserstationen vorbereiten. Und dass der Astronaut Alan Shepard schon mal eine offizielle Erlaubnis bekam, in seinen Raumanzug zu pinkeln. Ein tolles Buch für alle, die von den unendlichen Weiten des Weltalls träumen.
Wenn Sie eines dieser Bücher gerne haben würden, Sie finden alle Bücher auf unserer Seite ndr.de/kultur. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, und eine Stunde ratzfatz, schon ist sie wieder vorbei. Ich freue mich also auf kommenden Dienstag und hoffe, Sie sind wieder mit dabei im Kulturspiegel. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen, einen traumhaften Abend mit uns hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Tschüss.